Haben Sie heute schon was gekauft?
Ja, wie Sie sehen, ja.
Was haben Sie gekauft?
Espressomaschine, Gläser, Bekleidung, Schmuck,
Uhren. Wie viel haben Sie ungefähr ausgegeben?
Viel zu viel. Ja, 500.
Wie haben Sie sich
Klamotten,
dabei
gefühlt? Geschenke.
Auch erstmal ganz gut.
Dafür? Zu viel.
Das Stickerwachen kommt erstmal im Konto aus.
500 bestimmt.
Wie hast du dich beim Einkaufen gefühlt?
Schön.
Also ich habe ein Buch abgeholt und eine...
Geld ausgeben macht eine Frau glücklich meistens.
Ich habe das Wasser nicht so wirklich
im Ganzen
gestresst.
Weniger als 50 Euro.
War ja auch nicht so voll.
Wie war das Einkaufen zu gehen?
Ich habe schon fast alles ausgegeben.
100 Euro.
60 Euro.
Erleichtert, ja. Dass man es endlich hat.
200 Euro.
Eine CD und
Erleichtert.
12 Euro.
Unter Druck gesetzt, um alles zu finden.
100 Euro. Doch, vorher war es eine Last und jetzt bin ich
zufrieden. Keines bei Dienststoff.
Was habe ich jetzt für Textilien?
Ich bin gutes.
Also
gut. Unter 100 Euro.
Ja, es hat mir jetzt hier der Bäcker
ein nettes, angenehmes Gefühl.
Wie fühlen Sie sich?
Weil man leer weiß, man hat was Gutes erstanden.
Wie viel haben Sie ungefähr ausgegeben?
Ungefähr etwas über 100.
150 Euro. Jedes Jahr. Für die Familie, ja, im Tal.
Wie fühlen Sie sich jetzt?
Na, bitte gestresst.
Ja, sagen wir 400.
Na gut.
Also nicht gestresst oder so?
Nein, gar nicht. Das merken Sie doch, oder?
Ja, das merke ich, aber ich meine, warum hat man so viel Spaß beim Kaufen?
Weil es alles gibt.
Konsum unsere Städte verändert. Ein Feature von Andreas Kawohl und Martin Hahn.
Definiert unsere Gesellschaft zunächst mal als Konsumgesellschaft. Das heißt, nicht die Arbeit, der Beruf ist das Erste, was man erwähnt, wenn man über sich spricht, sondern die Ware, die ich habe, das Auto, das ich fahre, die Musikkassetten, die ich habe, die elektronischen Gegenstände. Ich unterhalte mich über Essen, über regionale Küchen. Also der Konsum definiert das, was ich bin. Er unterscheidet mich und er vergemeinschaftet mich insofern, als ich dann zu denjenigen gehöre, die dasselbe in derselben Weise kaufen und gebrauchen wie ich.
Professor Johannes Siegrist, Konsumforscher an der Universität Leipzig.
Der Begriff Konsumgesellschaft suggeriert ja schon, dass da alle sich beteiligen können. Nicht alle gleichermaßen, aber im Grundsatz orientiert sich jeder etwa an denselben Grundvorstellungen.
Ich bin so gut wie gar nicht in der Innenstadt. Nein, weil, also ich könnte mir mal die Nase platt drücken an schönen Geschäften, ist aber nicht mein Ding. Und so komme ich eigentlich nur in die Innenstadt, wenn ich mal zur Arga fahre, einen neuen Antrag abgeben. Dann fahre ich durch die Innenstadt, ansonsten meide ich die Innenstadt.
Ich denke schon, dass ich Michael Schmidt empfängt Arbeitslosengeld 2, ein seltener Rundgang durch die Leipziger Innenstadt. Martin Zonetten, Beigeordneter für Stadtentwicklung und Bau der Stadt Leipzig.
Nein, das ist auch so nicht als Ziel formuliert. Eine Innenstadt muss schon für alle Bevölkerungskreise ein attraktives Ziel sein. Und ich denke, auch das ist eine Qualität der Leipziger Innenstadt, dass sie für alle interessierten Nutzer entsprechende Angebote bietet.
Innenstadt ist für mich eigentlich passé, weil also diese Boutiquen, manche Kleidungsstücke kosten so viel, wie ich im Monat bekomme. Also dementsprechend fällt das aus. Ich gehe zu diesen Billig-Discountern einkaufen.
Das heißt, dieser Mensch ist nicht von allem ausgeschlossen. Er ist auch nicht ausgeschlossen vom Kauf und Gebrauch und Verbrauch sogenannter Güter, Nahrungsmittel, Lebensmittel mit eingebauten Dienstleistungen, also wo man nicht mehr selber kochen muss, sondern nur noch die Tiefkühlpizza in die Mikrowelle schieben kann. Das heißt, die ganze Arbeit des Kochens, Herstellens ist ja dort schon eingebaut.
Dennoch weiß der Wissenschaftler, dass eine Tiefkühlpizza den Betroffenen nicht das Gefühl gibt, wirklich teilzunehmen.
Diese Angst vor dem Ausgeschlossensein, das prägt. Und wir haben ja manchmal so die Rede von der Zweidrittelgesellschaft. Also bei uns fürchtet man ja nur noch, dass ein Drittel ausgeschlossen werden könnte. Früher hat man fürchten müssen, dass 90% ausgeschlossen sind. Nun muss man dieses Drittel einfach verkleinern. Also man muss sehen, dass möglichst niemand ausgeschlossen ist. Es gibt ein Recht auf Konsumieren. Wir haben noch keine mit Toren verrammelte Innenstadt. Also wir haben das nicht, was in den USA vielleicht diese Gated Communities sind oder die Malls, wo dann vorne jemand steht und Leute, die nicht so besonders gekleidet sind, vielleicht gar nicht reinlässt, weil man vermuten müsste, dass die etwas Unrechtes tun. Das gibt's nicht, hier darf jeder. Und das ist ja jetzt das Merkmal der modernen Konsumgesellschaft. Es darf jeder kaufen. Es kann zwar nicht jeder. Und der, der nicht kann, der darf wenigstens schauen.
Nein, weil, also ich könnte mir mal die Nase platt drücken an schönen Geschäften, ist aber nicht mein Ding, ist aber nicht mein Ding. Nase platt drücken ist aber nicht mein Ding.
Darum mach dir heute keine Sorgen, wann du mit mir eben bist. Ich hab das Ticket für dich und deine Lust, mein Sohn. Frag nicht, wie ich heiße, denn das weißt du schon. Konsum.
Kaufen als Ersatzbefriedigung. Ist ein gutes Gefühl käuflich?
Diese Gesellschaft hier, also die bundesrepublikanische etwa, haben alle Wohlfahrtsgesellschaften sozusagen gesetzlich geregelt über die Sozialversicherungen, über die Wohlfahrtseinrichtungen, dass jeder Minimalkonsument sein kann.
Na gut, also ich kaufe ein, um zu überleben und da bin ich sicher nicht die Ausnahme. Viele haben das natürlich hoch stilisiert und für die ist das eine Ersatzbefriedigung, deutsch gesagt, dieser Konsum.
Das Eigenartige beim Konsumenten ist ja, dass er seine Bedürfnisse in etwas projizieren kann und manchmal reicht es auch schon nur, das Ding zu sehen und man ist zufrieden oder hat seine Bedürfnisse befriedigt und manchmal muss man es haben und manchmal hat man es dann und trotzdem ist das Bedürfnis nicht befriedigt, weil es eben nur eine Projektion war in eine Ware hinein, ein Bedürfnis, das durch Waren sozusagen nicht stillbar ist.
Eine Boutique in der Innenstadt.
Naja, das ist ja das neumodige Leben. 80% der Menschen meinen, dass die Klamotten den ihr Privatleben ausmachen oder die Zufriedenheit im Privatleben. Und manche machen es einfach mal, weil sie volles Portemonnaie haben und finden das als schönes Beiwerk. Und manche richten damit natürlich ihr Ego oder Selbstbewusstsein, was natürlich nicht verboten ist. Also wenn jemand nicht anders glücklich sein kann, deswegen, weil schöne Sachen auch glücklich machen.
Ich persönlich bin froh darüber, dass ich kein Jugendlicher mehr bin und dass ich schon in einem Alter bin, wo man doch sein Gehirn öfters einsetzt. Und die Jugendlichen sind hier ein bisschen in der Konsumfalle und viele werden noch reingelockt und ja, es gibt ja schon einen großen Prozentteil an Jugendlichen, die schon Schufa gelistet sind, weil den Anbietern ist es ja völlig egal, die wollen ja Sachen verkaufen und die haben auch keine Skrupel, das an Leute zu verkaufen, wo sie genau wissen, dass sie eigentlich das Geld nicht haben. Denn Konsum hat ja nichts mit Moral zu tun. Die Anbieter, denen ist das egal, da muss der Umsatz stimmen. Und wenn dann ein armer Schlucker kommt, dann wird auch sein Geld genommen und kein Verkäufer wird sagen, na, ich glaube, das kannst du dir nicht leisten. Das ist, er denkt an den Umsatz. Dann ist Konsum auch ein bisschen unmenschlich, könnte man sagen.
Wenn jemand kommt und ein paar Mal schon da war wegen einem Produkt, der ihm sehr gefällt und natürlich versucht mit uns zu diskutieren über den Preis, ne? und kommt dann natürlich dreimal und findet die Sache sehr schön, teilt uns das auch mit. Aber eben, dieses knappe Portemonnaie reicht nicht für diese besondere Jacke. Ne? Und manchmal ist es natürlich so, dass es dann so weit geht, dass ich sage, okay, mein Guter, wann kriegst du dein Geld? Ne? Und wenn er sagt, okay, das dauert noch 14 Tage, ich sage, komm. Ich lege dir das Ding ausnahmsweise so lange zurück und der natürlich dann strahlend dann kommt, wenn sein Geld auf dem Konto ist und sagt, ja, das habe ich mir gegönnt. Und jedes Mal, wenn er vorbeigeht, winkt er mit seiner Jacke, ist super glücklich. Das merkt man natürlich, dass Leute, die wenig Geld haben, sich da aber doch ab und zu mal gerne was Schönes tun wollen. Ne? Aber es liegt dann natürlich auch an uns, dass wir solchen Leuten auch entgegenkommen. Und außerdem heißen wir Bazaar Royal und im Bazaar wird meist gehandelt. Better shop around. Oh yeah, you better shop around.
Stadtplaner. Was machen die eigentlich?
Was muss Stadtplanung leisten? Sie muss dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Sie soll, und das ist gesetzlich formuliert, versuchen, Belange abzuwägen unterschiedlicher Interessenten, die zum Wohl der Allgemeinheit führen. Also ein hehres Ziel. Das kann natürlich nicht bis ins Detail von ihr gesteuert werden, also Sortiment und Branchenmix. Aber es gibt Möglichkeiten über Kooperationsverträge, über Abmachungen, dass die Stadtplanung da auch Einfluss nimmt. Also das Wohl der Allgemeinheit definiert sich natürlich nicht über Konsum, aber es ist wieder die Allgemeinheit der Bürger ja zeigt über sein Konsumverhalten.
Nämlich, weil ich konsumiere, bin ich.
Also Lebensqualität ist eigentlich das Stichwort. Und zur Lebensqualität gehört natürlich Raumgestaltung, Aufenthaltsqualität, die Mischung von öffentlichen und privaten Räumen, Baukultur, Funktionsmischung, also viele, viele Punkte.
Die Stadtplaner sagen der Stadt also, was wie gebaut werden soll?
Nicht wir sagen der Stadt, sondern ein Ansiedlungsbegehren wird im Rahmen einer Bauvoranfrage oder im Rahmen eines Bauantrags bei der Stadt ja eingereicht. Und da wird dann geprüft, ob es sich um innenstadtrelevanten Handel handelt. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es Größenordnungen, die außerhalb des Innenstadtbereichs eben nicht genehmigungsfähig sind. Und dann wird ein solcher Antrag nicht positiv beschieden.
Also wie nochmal?
Na, es kommt auf Rechtsinstrument an. Also wenn die einen Bebauungsplan aufstellen, was man ja in der Regel machen muss, weil es ein großes Vorhaben ist, so ein Shoppingcenter oder so eine Einzelhandelseinrichtung, dann kann man dort auch Sortimente definieren. Oder im städtebaulichen Vertrag. Das ist jetzt eigentlich im Moment das Instrument, wo man es hauptsächlich auch festlegt, also Branchenmix, Sortimentsmix, Größenordnungen, also Flächenvolumen eines Centers. Das sind alles Dinge,
gut,
die man im Städtebau.
Das scheint kompliziert zu sein. Es gibt also verschiedene Einflussmöglichkeiten, doch die direkte Entscheidung, welcher Händler sich wo ansiedelt, kann die Stadt nicht treffen. Sie kann also nur Rahmenbedingungen schaffen. Den Rest muss sie dann wohl oder übel dem Markt überlassen. Come on, baby. Die Innenstadt. Nur ein Einkaufsparadies?
Man muss sich ein bisschen mehr mit Leipzig beschäftigen. Die Innenstadt war mal wunderschön. Wir hatten mal einen der schönsten Plätze in Europa. So hieß es damals, also um 1900 rum, der Augustusplatz. Davon ist außerdem im Mendebrunn nichts geblieben. Egal, was jetzt wieder Neues gebaut wird, ob diese Paulinerkirche und was sie da alles wieder die neue Uni bauen wollen, es wird misslingen, weil der alte Stadtkern ist verschwunden, er ist zerbombt worden, er ist halt weg. Und alles, was danach gebaut wurde, entweder in der Stalinzeit oder das jetzt, es ist noch ein bisschen unpersönlicher, diese Architektur, sind nur noch Enttäuschungen, was jetzt gebaut wird.
Wir haben hier die perfekte City-Bildung. Und dieser Trend von draußen jetzt, von diesen Malls oder großen Warenverteilzentren vor der Stadt in die Stadt hinein, ist natürlich ein kontinentaleuropäisches Muster. Wir haben in den meisten Gebieten Europas diese Tendenz, dass dann doch die City, der Altstadtbereich, zur Konsumwelt umstrukturiert wird.
Gerade durch die neuen Wettbewerber durch den schönen Mix, den wir hier haben und vor allen Dingen, das darf man nicht unterschätzen, durch einen Mix auf relativ kleinem Raum, wenn Sie Leipzig mit anderen Städten vergleichen, dann müssen Sie zum Teil weite Wege zurücklegen, um zum Beispiel bestimmte spezialisierte Fachgeschäfte zu erreichen oder zu bestimmten Einkaufszentren oder bestimmten Warenhäusern zu kommen. Und wir hier in Leipzig sind in der glücklichen Lage, dass Sie alles fußläufig innerhalb von 5 Minuten geradezu erreichen können.
Günter Knie, Geschäftsführer des Kaufhauses Galeria Kaufhof im Leipziger Zentrum.
Und nicht nur die Einzelhandel, sondern auch Kultur und auch natürlich noch die wunderbare Gastronomie, die wir haben. Und ich denke mal, das sind riesen Pluspunkte für Leipzig gegenüber auch anderen Städten.
Der Sinn der Innenstadt hat sich gewandelt, komplett gewandelt. Bis 89, bis zur Wende, war die Innenstadt zum Spazieren. Es gab Cafés, Gaststätten, es gab Eiscafés und ja, die Leipziger sind in die Innenstadt, um sich zu amüsieren, um halt was zu essen. Und das konnte jeder.
War früher also alles besser?
Man darf nicht vergessen, dass die Leipziger Messe natürlich in der Innenstadt noch ihren Sitz hatte. Das neue Messegelände ist natürlich auch erst aus dem Jahr 95, glaube ich. Zu der Zeit hat vielleicht einiges gefehlt, was so das Herz der Konsumenten hätte noch höher schlagen lassen können.
Peter Hinke, Leiter der Konnewitzer Verlagsbuchhandlung.
Ich hatte auch ein Problem mit, wenn man was zu essen kaufen wollte, den Supermarkt in der Stadt hatte. Aber das hat sich natürlich alles insofern verändert, dass natürlich diese Möglichkeiten des Konsums natürlich in jeglicher Hinsicht gegeben sind. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass die Stadt natürlich auch inhaltlich so ein bisschen ausgeblutet ist. Obwohl es zum Beispiel um den Markt sehr viele Cafés und Kneipen gibt, ist das eben dort konzentriert. Wenn jetzt hier jemand kommt und sagt, Mensch, ich will jetzt mal hier schön einen Kaffee trinken, mir fällt auch nicht so viel ein. Also sozusagen, es fehlen eben bestimmte Orte, also Orte auch, die nicht unbedingt was mit Klamotten kaufen oder so zu tun haben, die aber wichtig sind für eine Stadt, damit man eben die Leute dazu einlädt, dass sie einfach sagen, Samstagnachmittag, toll, wir gehen jetzt ein bisschen bummeln, wir gehen Kaffee trinken in die Stadt. Und es fehlt irgendwas neben dem Konsum. Wir haben schöne Häuser, ganz toll. Kein Thema, aber es fehlt eine ganze Menge an dem, was vielleicht noch so das Salz in der Suppe wäre.
Der Zweck der Innenstadt, den sieht man eigentlich am besten im Sommer. Dann hat die Innenstadt den Sinn, dass man sich zeigt, man geht flanieren und es sind überall Freisitze. Da kommen die Menschen in die Stadt geströmt, einfach um gesehen zu werden. Viele tragen dann schicke Sachen, kurze Röcke und ja, man geht flanieren. Dann hat die Stadt den Sinn, dass man sich zeigt und man wird halt gesehen.
In den vergangenen Jahren ist in der Leipziger Innenstadt viel Neues entstanden. Dabei sind liebgewordene alte Bekannte auf der Strecke geblieben.
Ja, ich möchte noch ein Wort zum Kapitol sagen. Es war das renommierteste Kino in Leipzig. Jeder Leipziger kennt das, also die etwas reiferen. Und wenn man reinkam in das Gebäude, es waren grüne Glasfliesen. Das war wohl Art Deco, 20er Jahre. Es war ein ganz interessanter Innenbau. Das ist alles komplett verschwunden. Und ich frage mich, wieso sowas einfach verschwinden kann. Also es ist ja dann total ausgehöhlt worden und dann kam Sinn und Levers rein, wieder so ein steriler Bau. Diese alte Architektur ist verschwunden. Ich frage mich, wie das eigentlich passieren konnte.
Zwischen all den Bauvorhaben den Überblick zu bewahren, ist Aufgabe des Baudezernenten zur Netten.
Das Wichtigste war ganz sicher der Neubau von Karstadt, wobei hier eben nicht nur das Gebäude als solches ja durch Karstadt fertiggestellt worden ist, sondern wir auch im Umfeld dann die Straßen erneuert haben, um dann für dieses wichtige Vorhaben auch das entsprechende Ambiente sicherzustellen.
Als ich bei Karstadt war, da ist unten im Erdgeschoss ein Brunnen und einmal, ich glaube zur vollen Stunde, da ist eine klassische Musik und dann steigt da so eine Fontäne hoch und dann bleiben die Menschen da alle stehen, selbst auf dem Rolltreppen und starren auf diese Fontäne und da habe ich das Gefühl, das sind wirklich Aliens.
Die Passagen, wenn man so will, und die Durchgänge, die sind ja ein traditionelles Element das sich Gott sei Dank jetzt eben auch fortgesetzt hat, was insgesamt eigentlich dafür sorgt, dass die Leipziger Innenstadt als Ganzes ja fast ein Einkaufszentrum ist durch diese Gänge.
Gerade die Passagen sind nur wirklich überwiegend für Leute, die ja, die ein großes Bankkonto haben, sage ich jetzt mal. Weil viele vergessen das in den Passagen, dass wir hier etwas teurer sind als außerhalb. Aber viele mögen das natürlich auch exklusiver für sich zu sein und gehen dann gerade in die Passagen und möchten nicht die großen Häuser besuchen, weil sie hier genau das finden, was sie möchten.
Neben den alten gibt es mittlerweile auch neue Passagen.
Es ist beeindruckend, aber nicht schön. Es ist eine Architektur, die keine Seele hat. Es ist einfach nur Stahl und Glas und eine schön sterile Beleuchtung. Ich bin hier geboren worden. Praktisch seitdem ich rausgeschlüpft bin, wohne ich hier. Und die Kommunisten haben viele hässliche Baden hochgezogen. Und was jetzt läuft, ist genauso hässlich. Es ist halt alles sehr unpersönlich. Mit Glasfassaden kann man keine Freude schenken. Und das Schlimmste ist, dieses Bildermuseum, das ist dermaßen misslungen. Und es wird doch nie jemand zur Verantwortung gezogen. Man kann im Prinzip hochziehen, was man will. Es wird niemand für solche Gebäude bestraft, was eigentlich mal getan werden müsste.
Alles eine Frage von Stil. Denn ohne Stil ist alles nichts oder zumindest nicht viel.
Ich frage mich, was daran schön sein soll, so monumental zu bauen. Ja, was ist daran schön? Ich weiß es nicht. Das hat man in der Römerzeit, da hat man mal ein Kolosseum gebaut, dann fand man das gut. Aber das war vor 2000 Jahren. Ich dachte, inzwischen hätten wir mal eine neue Idee. Die ästhetische Funktion der Bauten ist mehr oder weniger verloren gegangen. Es geht halt nur darum, irgendwie auf sein Geld zu kommen. Und das sind halt die Feinheiten dieser alten Gebäude, die den Menschen irgendwie Freude bereiten. Mir gefallen halt Dinge, die nicht unbedingt immer einen Sinn haben müssen, aber die halt einfach fürs Auge da sind. Ohne dass jetzt irgendwelche kommerziellen Interessen dahinter stehen. Einfach nur, weil es schön ist.
Filialisierung. Gleich und gleich gesellt sich gern.
Die Presseschau! Die Süddeutsche Zeitung schreibt am 2. Juli 1998, die City muss permanent inszeniert werden. Nur wenn die Innenstadt attraktiv bleibt, gewinnt sie den Konkurrenzkampf mit den Standorten an der Peripherie. Zwei Phänomene werden als bedrohlich für eine lebendige und vielfältige Geschäftswelt in der Münchner Innenstadt angesehen: die Filialisierung und die Zunahme der Textilgeschäfte. Beklagt wird am Prozess der Filialisierung. Mit Filialisierung ist gemeint, dass der Anteil der Betriebe, die zu regional, national oder international agierenden Einzelhandelsketten gehören, immer weiter zunimmt, während der Anteil der alteingesessenen Münchner Betriebe immer weiter zurückgeht. Dieser Prozess findet in der Tat seit Jahren statt, und zwar dort am schnellsten, wo die Laden. Der romantische Traum von einer kleinteiligen, weniger kommerziellen und dennoch lebensfähigen Innenstadt, wie wir sie in Italien antreffen, ist unter den hiesigen kulturellen und ökonomischen Rahmenbedingungen nicht zu verwirklichen. Man muss sich. Süddeutsche Zeitung, 26. Februar 2007. Kiel gleich Bonn gleich Heilbronn. Mit dem Vormarsch der Filialisten verlieren die Städte ihr Gesicht. Mit dem Vormarsch der Filialisten verlieren nach Beobachtung der Makler viele Innenstädte ihr individuelles Gesicht. Sie werden austauschbar. Ob Kiel, Bonn oder Heilbronn, die Haupteinkaufsstraßen bieten ein ähnliches Angebot. Nach einer Analyse von 528 Fußgängerzonen. Die Zeit schreibt am 5. Oktober 2006 an die Kette gelegt. Die Buchpreisbindung sollte kleinen Händlern und Verlegern das Überleben sichern, doch inzwischen fördert sie die Konzentration in der Branche. Der deutsche Buchhandel erlebt eine Konzentrationswelle. Fast wöchentlich weihen Thalia, Hugendubel oder eine andere Kette neue Filialen ein und verdrängen alteingesessene Läden wie Mediamarkt, einst die Elektrofachgeschäfte und Aldi den Kaufmann an der Ecke. Mit einem Unterschied. Der Tagesspiegel schreibt am 4. Januar 2007, Filialisten breiten sich aus. In den großen Einkaufsstraßen ist nur noch jeder fünfte Laden Fachhändler. Die Innenstädte verlieren ihr unverwechselbares Gesicht, weil immer mehr Filialisten wie Schlecker, Tchibo, McDonald's, Fielmann oder New Yorker alteingesessene Fachhändler verdrängen. Ein Trend: je größer die Stadt und je höher die Mietpreise, umso höher der Grad der Filialisierung. Das gilt auch für Berlin, wobei es zwischen den Top-Lagen teilweise deutliche Unterschiede gibt. Einige Fußgängerzonen haben sich selbst Jahre nach der Eröffnung eines Einkaufscenters in unmittelbarer Nähe nicht mehr erholt.
Nicht mehr erholt. Nicht mehr erholt.
Peter Hinke, Leiter der Konnewitzer Verlagsbuchhandlung.
Meine Sorge ist eigentlich bei der ganzen Entwicklung momentan, dass die Stadt vielleicht irgendwann wirklich fertig ist mit ihren ganzen Sanierungen und Neubauten, dass sie dann aber eben so ein sehr anonymes Gesicht hat. Also man braucht ja bis durch die Stadt zu gehen und guckt, wer ist der Mieter, und man sieht dann dieselben Ketten, die in jeder mittleren, kleinen oder großen deutschen Stadt letztlich sind.
H&M, Douglas, DM, Zara, Müller, Lukas, Burger King, McDonald's, Karstadt, Kaufhof, Reuninger, Niemanns, Hummelnudel, Sportcheck, C&A.
Die Filialisten kommen in die Innenstädte, das können sie auch nicht verhindern. Sie können da auch nicht wirklich regelnd eingreifen. Also der Markt regelt da einfach auch die Mietverträge zum Beispiel. Und wer in den Städten sich platziert, das hat einen gewissen Automatismus. Auf der anderen Seite gibt es halt natürlich hier auch viel Bestand, auch gerade im Erdgeschoss, in nicht 1A, sondern auch 1B und 2er-Lagen, der für Einzelhandel zur Verfügung steht. I went down to the corner store to get myself a soda, and it was locked up. I will not shop a certain way to satisfy your quota. I won't be locked up. I went down to the corner store to get myself a soda, and it was locked up. I will not act a certain way to satisfy your quota. Aber interessanterweise sind auch 25% der Verkaufsflächen immer noch individuelle Einrichtungen, also individueller Einzelhandel. Und das ist jetzt mal im Verhältnis zu den Fachmärkten oder auch im Verhältnis zu den Warenhäusern ja noch eine ganze Menge. Das können Sie auch nachvollziehen, wenn Sie im Innenstadtbereich sind und sich da um den Bereich Kaufhof, Karstadt aufhalten und gehen von da aus mal Richtung Bahnhof. Dann nimmt das Filialistenladentum sozusagen ganz schnell ab, und ab dann finden die kleinen Läden ihren Platz. Der Italiener und der Münzhändler, der Antiquitätenhändler und natürlich auch der Handyladen. Aber man kann auch in dieser Innenstadt immer noch nachvollziehen, dass es neben den Filialisten und den Warenhäusern und dem Shopping
noch gibt es kleine Fachgeschäfte in der Innenstadt.
Heute ist alles so auf so Kurzfristigkeit ausgerichtet. Und was ich immer an so einer Stadt wie Leipzig, was einer Stadt wie Leipzig eben gut tun würde, wären eben auch diese Firmen, die eben wirklich 100 Jahre da an diesem Standort sind und bestimmte spezielle Dinge vielleicht machen, wie wir eben mit als Buchhandlung oder als Verlag, dass es dann irgendwelche, ja, sehr spezielle Dinge, die dann am Ende auch den Charme einer Stadt ausmachen, weil in H&M oder in Douglas gibt es überall. Das ist dann schon anders. Wir leben das halt, beuten uns sich auch selber aus, aber da verschwimmt dann auch Privates und Geschäftliches. Man macht das auch mit Leib und Seele, und das kriegst du natürlich als Filialist nicht hin.
Alles eine Frage von Stil. Denn ohne Stil ist alles nichts oder zumindest nicht viel.
Man versucht, im Rahmen einer Buchhandlung kann man sich das auch vorstellen, eine Art Familiencharakter zu schaffen. Das ist heutzutage kaum möglich, weil es einfach auch zu viel gibt und die Gesellschaft nicht so ausgerichtet ist. Aber ich fand das immer sehr faszinierend, wenn es eben kleineren Unternehmen gelungen ist, sozusagen um sich herum in der Gemeinde zu scharen und die auch wiederum ihre Ideen einbringt. Und also das ist der Idealfall, und das ist für mich eigentlich so die Form von Kultur, die mir vorschweben würde. Also jedenfalls würde es mir nicht darum gehen, Umsätze zu machen und den Standort zu verlegen, wenn es nicht läuft, oder eben statt Bücher Bananen zu verkaufen plötzlich, weil es der Markt das will.
Ja, wir haben natürlich hier in der Innenstadt eigentlich, man sagt immer so schön, das typische städtische Sortiment und auch entsprechend natürlich auch die Besucher, die erwarten halt in der Innenstadt ein wertiges, qualitativ wertiges Angebot natürlich schon stark dominiert von Bekleidung.
Vom Biss, also gut, wir haben auch eine breite Palette. Vom günstigen Schuh für 49 Euro bis zum Schuh für 500 Euro.
Beratungshauptsache. Also muss ein Kunde, der muss das Gefühl haben, dass er hier sich das anschauen kann und dass er auch keine Angst haben muss vor der Schwelle des kleinen Ladens. Der Laden ist offen, man kann reinkommen und es gibt ja keinen Kaufzwang. Und Beratung ist notwendig. Der Kunde muss wissen, den Artikel, den ich erwerbe, ist den, den ich eigentlich brauche.
Da ist es schon mal oft das mal passiert, dass auch eine Freundin von mir nur Hallo sagen wollte und dann mit zwei Tüten strahlend rausgegangen ist und war super glücklich. Wollte sie nicht, aber das ist ja meist das Schönste, wenn man spontan was macht.
Kultur beginnt auch dort, also in der Beratung. Der Kunde ist doch den, den wir auch brauchen, in der Wechselbeziehung. Jeder braucht jeden.
Kaufkultur. Ich denke, das Geld auszugeben, wenn man es hat.
Ich denke mal, das vergisst man schon oft, wenn man sich natürlich mit so vielen schönen Dingen blenden lässt, dass man vergisst zu sagen, okay, vielleicht sollte ich mal doch den ein paar Schuhe weniger kaufen und auf dem Rückweg vielleicht noch irgendwo die 50 Euro vorbeibringen, wo sie nicht zum Essen haben, die Leute. Ne? Das vergisst man schon schnell. Aber das ist die Welt, die die Menschen machen.
Egal ob großes Warenhaus oder traditionelles Familiengeschäft. Viele fühlen sich bedroht von der Idee, dass die Leipziger Innenstadt am Brühl ein weiteres Einkaufszentrum bekommt.
Als, das muss ich wirklich so drastisch sagen, als Katastrophe würde ich es erachten, wenn man ein Einkaufszentrum an dem Brühl in der Dimension von 35.000 Quadratmeter bauen würde. Man würde dadurch quasi das erreichen, was man durch ein Einkaufszentrum auf der grünen Wiese erreicht, nämlich ein One-Stop-Shopping. Die Kunden würden im Einkaufscenter reinfahren, möglicherweise mit kostenlosen Parkplätzen, einkaufen und wieder rausfahren und die Innenstädte hätte nichts davon. Im Gegenteil, und dann steht zu befürchten, dass wir die Innenstadt, die wirklich durch die Passagen hochattraktiv ist, durch die unterschiedlichen kleinen Fachhändler, dass es dann Leerstände in der
das
Innenstadt
gibt. Das ist genau dann wieder Aufgabe der Stadtplaner, zusammen mit den Entwicklern und Betreibern von diesen Shoppingcentern, die Sie ja damit ansprechen, dass man diese Vernetzung schafft. Also, dass man eben kein geschlossenes Shoppingcenter hat, das sehr introvertiert aufgebaut ist, dass nach außen keine Schaufenster hat, keine Zugänge, nur einen Zugang und einen Ausgang. Also das sind Punkte, wo die Stadtplanung dann wieder mitsteuern kann. Und das ist auch so ein Punkt, den wir in unserem Handlungsleitfaden zum Beispiel beschrieben haben. Also dass man genau versucht, diesen One-Stop zu verhindern, sondern das als ein Element, ein Baustein der Innenstadt zu verstehen, der dann auch zusammen funktioniert mit der Innenstadt.
Als langfristige Alternative hätte man vielleicht sehen können, dass man etwas in Kultur und Bildung tut.
Galeria-Geschäftsführer Günther Knie gehört mit seinem Warenhaus zum etablierten Einzelhandel.
Beispielsweise überlegen können, ob man die Dinge, die gebaut, investiert worden sind, wie Beispiel Bildermuseum, in eine Art Centre Pompidou bündelt und so einen Magneten, wirklich einen überregionalen Magneten geschaffen hätte, der auch auf dem Bereich Kultur und Bildung wirklich nochmal bestimmt sehr, sehr attraktiv für zusätzliche Touristenströme aus ganz Deutschland oder vielleicht sogar aus Europa gesorgt hätte. Und das hätte letztendlich natürlich der Stadt und auf dem Geldbeutel der Stadt wieder gut getan.
Die Kaufkraftbindung in der Stadt ist ein ganz wesentliches Element für die positive Entwicklung von Stadt. versus grüne Wiese. Das haben wir in den vergangenen Jahren ja gesehen und gelernt und auch davor.
Wenn in den Leipziger Einkommensstatistiken oder in den sächsischen Einkommensstatistiken die Einkommensgruppe mit etwa 5.000 Euro im Monat nur noch ein paar Prozent beträgt, währenddem sie in westdeutschen Regionen dann eben manchmal 30 und mehr Prozent beträgt, dann kann man genau schon sehen, wo die Kaufkraft eben ist und wo sie nicht ist.
Insofern glaube ich, dass ein innerstädtisches Shoppingcenter zu dieser Kaufkraftbindung beiträgt. Und wichtig ist, dass halt die Größenordnungen dann auf den gesamtstädtischen Raum abgestimmt sind. Also das müssen wirklich Spezialisten analysieren, wie viel Kaufkraft gibt es, wie viel soll gebunden werden, wie viel kann gebunden werden, wie sieht die Sortimentslandschaft aus. Und diese Externen müssen schon auch die Entwickler beraten bei ihren Ansiedlungsvorhaben.
Stadtstrukturelle Auswirkungen und städtebauliche Verträglichkeit des geplanten Einkaufszentrums Brühl-Arkaden in der Stadt Leipzig. Das geplante Einkaufszentrum Brühl-Arkaden wird mit ca. 76,6 Millionen Euro den größten Teil seines Umsatzes in Form einer Umverteilung gegen den bestehenden Leipziger Einzelhandel erwirtschaften. Andererseits könnten ca. 13% des Umsatzes durch eine Steigerung der Kaufkraftbindung im abgegrenzten Einzugsgebiet erzielt werden. Die einzelnen Teilräume der Einkaufsinnenstadt sind von Umsatzumverteilungen durch das geplante Einkaufszentrum in Höhe von ca. 5,5 bis 5,8% der aktuell erzielten Umsätze betroffen. Relativ geringe Umsatzumverteilungen ergeben sich andererseits gegenüber den innenstadtnahe gelegenen Leipziger C-Zentren. Hier ist von keiner Gefährdung der Einzelhandelsbestände bzw. der Einzelhandelsplanungen durch das Einkaufszentrum Brühl-Arkaden auszugehen. Für eine angemessene Interpretation der gutachterlichen Ergebnisse bezüglich der Verträglichkeit des geplanten Einkaufszentrums Brühl-Arkaden erscheint es wichtig hervorzuheben, dass sich alle getroffenen Aussagen auf die Neuansiedlung von Betrieben beziehen. Die Einschätzungen zur städtebaulichen Verträglichkeit decken also mögliche Verlagerungen bereits bestehender innerstädtischer Betriebe in das Einkaufszentrum nicht ab. Um hierzu qualifizierte Aussagen treffen zu können, müssten Informationen von Einzelbetrieben über ihre wirtschaftliche Situation, die Standortzufriedenheit und die Mietvertragslaufzeit vorliegen, was nicht der Fall ist.
Und noch etwas anders. Die Diskussion in Leipzig hat es in ähnlicher Form schon mal gegeben, als wir über das Shoppingcenter im Bahnhof diskutiert haben. Da gab es eben auch genau diese Bedenken, verträgt das noch die Innenstadt und macht es die Innenstadt nicht kaputt? Und es ist damals eben auch durch Gutachten unterlegt gewesen, dass das einen positiven Beitrag bringen soll. Und die Erfahrung jetzt nach 10 Jahren, glaube ich, zeigt eigentlich auch, dass es wirklich auch sich zu einem positiven Baustein in der Gesamtbetrachtung der Einzelhandelslandschaft in Leipzig zu einem positiven Baustein geworden ist. Denn wenn Sie sich vorstellen, dieser Kernbereich mit den Warenhäusern und mit den Filialisten und der Bahnhof außerhalb des Rings und das, was sich dazwischen entwickelt hat, das sind ganz stabile Handelsstraßen, in denen sich nämlich genau der individuelle Einzelhandel angesiedelt hat, den ich eben beschrieben habe.
Das ist dann die Frage, wie die Gesellschaft mit sozialen und kulturellen Differenzen umgeht. Entwickelte Konsumgesellschaften lernen, diese Differenzen weitgehend herunterzuspielen, indem die Untersten etwas verbergen, dass sie fast nichts konsumieren können, und die Obersten verbergen, wie viel sie konsumieren. Das kann man heute ganz elegant machen, wenn man reich ist. Man fährt woanders hin zum Geld ausgeben. Also man konsumiert auf einem ganz anderen Niveau, dann unsichtbar. Das ist die große Chance der Globalisierung. Gesellschaften dann durch das Niveau dessen, was man als Konsumismus oder Consumerism bezeichnet. Konsumismus heißt, alles, was ich tue, ordne ich diesem Haben, Kaufen oder Verbrauchen von Waren unter. Nach dem Motto, der Arbeiter entscheidet sich nicht für weniger Arbeitszeit, damit er vielleicht zu Hause mit Freunden sprechen kann oder mit seinen Kindern spielen kann, sondern er entscheidet sich, wenn er vor die Wahl gestellt wird oder seine Gewerkschaft, entscheidet er sich dafür, länger zu arbeiten, um mehr Einkommen zu haben. Dieses Niveau der Orientierung auf Konsum hin so stark ausprägen und so stark verselbstständigen, dass andere Dinge unwichtig werden, nicht wahr? Das heißt, die Menschen melden sich immer nur noch zu Wort in der Konsumgesellschaft, wenn es um Konsumfragen geht. Also deswegen die Hochkonjunktur von Verbraucherschutz etwa. Aber andere Ungerechtigkeiten und schieflaufende Dinge werden dann gar nicht mehr bemerkt, nicht? Also die Präferenz des Wertes Konsum in allem und jedem, koste es, was es wolle.
Pass nur auf dich auf und gib Acht und klick dich ruhig aus, wenn du glaubst, dass es keinen Sinn mehr macht. Doch ich kenne deine Vorstellung vom Glück, ganz egal, wie uns trennen, sicher ist, du kommst zurück. Die Versuchung ist groß und ich bin es auch. Ich Konsum, gebraucht von ihr, verbraucht dich. Der Weg zu mir ist kurz und bequem. Es sind nur du und ich und das System. Denn du kannst so machen, was du willst, aber nicht wollen, was du willst. Die Unfreiheit des Willens ist ein Pilz, der wuchert und wächst. Über dein Gehirn reagiert mit deinem Komplex. Und ich Konsum, dimm dieses Gewächs. Siehst, löse ich diese Angst, die sich in dir staut. In dem Nebel von dem Kraut, in dem Getränk von mir gebraut. Und um allem, was du magst, ist dir lieber. Sag es nicht, wir sehen uns morgen wieder. Konsum.
Wie Konsum unsere Städte verändert. Kaufkultur in der Leipziger Innenstadt. Ein Feature von Marten Hahn und Andreas Karwohl. Es sprachen Caroline Kieke und Thielko Gries.